Und darum müssen wir einfach alle Öle, die sehr reich an Monoterpenen sind, und das sind eben vor allen Dingen Zitrusöle, das sind vor allen Dingen Nadelöle, die viel Pinenverbindungen enthalten, und es sind diverse Öle wie Zistrose, sogar Weihrauch, eben auch der Pfeffer, Wacholder. Das sind Öle, die sehr, sehr viel Monoterpene enthalten, aber die gelten eben genau durch diesen tollen Mix an Monoterpenen, unter anderem ist auch Paracetamol enthalten, als schmerzlindernd.
Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege, aus dem jetzt gerade sonnigen Hunsrück nach zwei Katastrophentagen hier im Hunsrück, wo wir wirklich alle konsequent zu Hause geblieben sind. Es war fast wie zu Lockdown-Zeiten, kein einziges Auto anderthalb Tage unterwegs.
Wahnsinn, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir endlich diese Sendung machen können. Hallo, hier spricht die Eliane Zimmermann, Autorin und Dozentin über Aromatherapie und Naturheilkunde in Irland, im Südwesten Irlands. Wir sind gerade gesegnet seit, ich glaube, über 10 Tagen und ich glaube noch ein paar Tage mit sensationellem Traumwetter, so richtiges Postkartenwetter. Und da geht man auch gerne raus und ich habe schon noch ein bisschen im Garten gearbeitet. Aber wir haben jetzt gesagt, dadurch, dass Sabrina im Lockdown ist, im Schneelockdown, wir müssen uns endlich mal um ein Thema kümmern, um das wir uns schon lange drücken, weil es so groß ist. Aber da kommen wir gleich drauf. Wir sprechen jetzt erstmal über ein paar tolle Rückmeldungen.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Ja, weil heute kannst du uns bei einem riesigen Thema über die Schultern hören. Wir machen es sogar zweigeteilt, für die Eiligen in kurz und für die, die mehr wissen wollen, in lang. Und lesen, wir konnten uns nicht entscheiden. Wir lesen zwei Rückmeldungen vor, die beide schön und ausführlich waren. Ich fange einfach mal mit der einen an. Liebe Sabrina und liebe Eliane, ich muss zugeben, nur ein Podcast alle 2 Wochen ist mir als Aromatante, Smiley, fast zu wenig. Auch wenn ich euch natürlich verstehen kann. Klammer auf, muss halt ein bisschen Vanille inhalieren, bis der neue kommt, Klammer zu. Ich höre alle Podcasts oft mehrmals, habe alle eure Bücher und schon viele Ausbildungen und Seminare bei euch absolviert. Ich durfte schon so viele tolle Erfahrungen machen. Einer Freundin gab ich die Rezeptur für ihren PAP3-Abstrich aus eurem Buch. Klammer auf von uns, nur ein riesiges Thema mit ganz tollen Erfolgen, Klammer zu. Und nach einiger Zeit schrieb sie mir glücklich, PAP1, alles bestens. Bei einem Seminar kam eine Dame auf mich zu, die schon seit 2 Wochen an extremen Magenschmerzen litt. Sie hatte schon alles probiert. Ich hatte aber nur mein Notfallkit mit Lavendelöl und Orangenhydrolat dabei und sie war voller Vertrauen und hätte alles getan. Ein Sprüher Hydrolat in ihr Gesicht und sie entspannte sich. Ich gab ihr zuerst Lavendelöl in die Hand zum Inhalieren und danach einen Tropfen zum Einspeicheln. Die Magenschmerzen hörten auf und sie konnte sich weiter auf das Seminar konzentrieren. Bei meiner Schwester konnten wir den Fersensporn behandeln, Klammer auf, jetzt ist er übrigens weg, Klammer zu. Und gerade habe ich einen Eisspray und ein Öl für Karpaltunnelsyndrom, das ist in meinem Umfeld gerade eine Epidemie, warum wohl, für sie gemacht und sie konnte wieder erstmals ohne Schmerzen durchschlafen. Es ist jedes Mal wieder so ein Aha-Effekt. Es gäbe noch so viele solcher Begegnungen zu erzählen. Durch die Ausbildung zur Duftkommunikation bei Christine Lamontagne haben sich neue Dimensionen für mich geöffnet. Letzten September ließ ich dieses neue Wissen in einen Workshop für Kinder einer Volksschule einfließen. Es war wunderschön zu sehen, wie sehr die Kinder sich auf Düfte einlassen können und wie begeistert sie mitgearbeitet haben. Kein Vergleich, welche Energie in dem Raum vorher und nachher herrschte. Die ganze Schule hat geduftet. Wir rochen zuerst 4 Düfte blind und die Kinder gaben mir Feedback. Ich hatte noch eine Auswahl an ätherischen Ölen mit und die Kinder durften sich auch hier durchschnüffeln. Danach konnte sich jeder seine 3 Lieblingsöle aussuchen und sich seinen persönlichen Power-Riechstift machen. Alle waren begeistert und ich hatte sogar einen Jungen, im Schulsystem wäre er wohl ein als ADHS abgestempeltes Kind eingestuft worden, der mir danach sagte, das war voll geil. Ein größeres Kompliment an die ätherischen Öle kann es wohl nicht geben. Für mich seid ihr die zwei Leuchttürme der Aromatherapie, unsere Klammer auf, danke, Klammer zu, die der momentanen Dunkelheit und den Stürmen trotzen, ohne aufzugeben. Es gibt sie, die Wissenschaffer, und sie tun sich zusammen. Und wir sind viele, ihr zwei passt perfekt in das Haus der hellen Köpfe mit Herz und Verstand von Dr. Jörg Spitz, Klammer auf, der ist mit tollen Sendungen auf YouTube zu finden, Klammer zu. Denn es ist so, wie es ist. Es braucht eine neue Gesundheitskultur und mehr Menschlichkeit in der Medizin. Sonst kann Heilung nicht stattfinden. Die Zukunft wird wieder von Selbstbestimmung und Eigenermächtigung über die eigene Gesundheit geprägt sein. Davon bin ich überzeugt. Für mich seid ihr zwei Mitbegründer dieser neuen Anführungsstriche Gesundheitskultur, Abführungsstriche, und tragt diese voran. Dafür sage ich danke, bleibt so, duftet dran, dann kann uns allen ja nichts passieren. Liebe Grüße. Wow, war das lang. Vielen, vielen Dank für dieses lange, lange Feedback.
Ja, das kostet ja auch viel Zeit.
Ja, unglaublich.
Und es sind so viele wertvolle Erfahrungen mit dabei.
Ja.
Und ganz ich toll. Weiß, dass wir in einem unserer nächsten Podcasts noch einen sensationellen Heilungserfolg im Bereich im Intimbereich einer Frau machen dürfen. Darauf dürft ihr schon gespannt sein. Ich warte dann noch auf ein paar Infos bezüglich der Schulmedizin, auf Rückmeldungen. Aber selbst der behandelnde Arzt war quasi von den Socken und hat sich die Rezeptur erbeten.
Wow, meine Güte, könnte das doch mehr Schule machen. Ich bin da immer so ungeduldig.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
Lies mal das nächste oder das zweite vor. Ja. Es ist ein bisschen kürzer, aber nicht minder schön.
Ja.
Liebe Eliane, liebe Sabrina, ich selbst nutze Aromatherapie seit über 30 Jahren. Vorwiegend Duftlampe, Ölbäder und Shampoos. Und seit 25 Jahren vermehrt für etliche Beschwerdebilder. Meinen Sohn, der nun 17 Jahre alt ist, habe ich damals in Macadamia-Nussöl mit Sandeln-Fruchtfleischöl gebadet. Bestimmt 500 Milliliter habe ich in seinem ersten Lebensjahr einmassiert in der Babymassage, weil er so trockene Haut hatte, ganz anders als seine drei Geschwister. Irgendwann gab es die Diagnose Neurodermitis, was ich von Anfang an vermutet hatte, aber immer negiert wurde, weil es nicht das eindeutige Bild gab. Wahrscheinlich, weil seine Haut sich gut genährt hatte. Und was soll ich sagen? Er hat seit vielen Jahren gar nichts mehr mit der Haut zu tun. Er ist ein entspannter, junger Mann geworden, der in seiner Mitte ruht. Die neuesten Erfahrungen waren gestern. Eine Patientin, die zum ersten Mal zu mir kam, eine starke Skoliose hat und bei der ich mit Atemübungen angefangen habe. Ich habe 4 Tropfen Eukalyptus radiata in etwas Mandelöl gegeben und die eingefallene Seite mit speziellen Griffen eingerieben. So hatte sie nach wenigen Minuten und einer Stunde danach noch das Gefühl, dass sie noch nie so gut durchgeatmet hatte, die Last von den Schultern gefallen sei und sie zum ersten Mal in ihrem Leben entspannt war. Ich meinte, jetzt würde sie bestimmt übertreiben, doch sie sagte, dass sie selbst im Bett liegend nie ganz locker sein könne. Den Onkologieratgeber habe ich damals direkt 2-mal gekauft und konnte ihn dann einer meiner Kursteilnehmerinnen mitgeben, die zum 2. Mal an Krebs erkrankt ist und nun ihr Wohlbefinden selbst in die Hand nimmt. Ich hatte ihr die Kokos-Sandorn-Pralinen gemacht und einen Riechstift, was sie sehr überzeugt hatte, weil es ihr im Augenblick schon besser ging, weil sie spürte, das ist das Richtige für mich.
Wow, also ja, das war auch wesentlich länger, da haben wir auch ein bisschen was rausgekürzt, weil das war wesentlich länger ursprünglich. Also beide so, einfach auch so beispielhaft für viele Begebenheiten, die wir so erzählt bekommen. Also eigentlich müssen wir ja dankbar sein, es sind reichlich, aber ich denke halt immer als ungeduldiger Mensch, meine Güte, das müsste sich doch endlich mehr verbreiten. Seit 35 Jahren warte ich drauf und am Ende ist es halt doch für 35 Jahre noch ziemlich wenig. Aber okay, wenigstens können wir einigen Menschen auf diese indirekte Art auch schön helfen. Ja, unser Thema, ne? Eigentlich ein total kurzes Thema, ein total überschaubares kleines Thema, oder?
Ja, also was wir eigentlich heute sagen wollten, ist, dass wir total große Fans vom Pfefferöl sind. Piper Nigrum. Wir lieben es. Es hat Inhaltsstoffe, die stark schmerzlindernd wirken, die uns in Erkältungszeiten behilflich sein können, die unsere Verdauung anregen. Also wir haben uns gewundert, dass dieses ätherische Öl ja fast noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und deshalb wollten wir dazu aufrufen, macht doch eure Schmerzmischungen in Zukunft mal mit schönem frischen Pfefferöl. Ja, das war die Kurzversion. Und wer jetzt schon genug hat, beziehungsweise wem diese Info reicht, der kann direkt vorspulen bis zum Extra-Tipp, kann sich den noch abholen. Das wird nämlich eine Mischung diesbezüglich sein und kann dann jetzt ausschalten. Und der Rest, der darf sich die lange Version von heute gerne anhören, Eliane.
Ja, wir üben gerade ein bisschen. Wir haben nämlich schon wieder so ein Projekt, als hätten wir nicht genug Projekte. Wir sitzen nämlich bei den buchstäblich allerletzten Sekunden des Buches. Das muss in wenigen Tagen in die Druckerei. Und man muss ja halt in mehreren Phasen drüber schauen. Und jetzt ist echt die letzte Chance vor Abfahrt. Aber wir haben parallel schon wieder ein anderes Projekt, sind wir am Brüten. Und da können wir uns nicht entscheiden, ausführlich oder nicht, kurz oder lang, wie auch immer. Und dann dachten wir, ach, das passt ja heute total gut zu dieser Sendung, weil wir drücken uns, wie gesagt, schon lange drum und wir haben schon vor Monaten angefangen mit den ersten Notizen und haben gemerkt, um Gottes Willen, Pfeffer ist ja so ein Riesenthema und auch für uns, ehrlich gesagt, ziemlich verwirrend. Ich habe vorhin ein Foto gemacht, wie Sabrina an 9 Fläschchen Pfeffer riecht und beschreibt. Die meisten Leute benutzen noch nicht mal diesen einen grünen Pfeffer als Öl, den sie auf ihrem Tisch stehen haben. Geschweige denn, haben sie jemals was von den anderen gehört? Und ja, gehört haben wir schon von vielen. Aber wir mussten denen jeweils einfach mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Und davon wollen wir heute mal so ein bisschen erzählen, weil es ist ein riesiges, spannendes Thema. Und allein diese Gattung Piper, also der echte Pfeffer, hat um die 2000 Pflanzen und wir armen Europäer, wir benutzen eine einzige davon, nämlich Piper nigrum, vielleicht in unterschiedlichen Farben, da kommen wir dann gleich drauf. Und ja, alles andere ist völlig, wir sind Pfefferanalphabeten, aber sowas, ne? Sowas von.
Genau, das ist gut. Pfefferanalphabeten. Wir haben heute einige neue Wörter erfunden, muss ich feststellen, schon stimmt, in der Vorbereitung. Wir sind gespannt, ob sich die etablieren und wo wir die demnächst wiederfinden. Ja, wir haben uns entschieden, uns einen kleinen Fahrplan zu machen. Wir möchten natürlich gerne über den echten Pfeffer ausführlich sprechen. Wir werden euch aber auch sagen, was wir so als Pfeffer immer wieder hören, aber gar kein Pfeffer ist. Natürlich werden wir auch das kurz ansprechen. Und es fängt ja schon quasi damit an, dass, jetzt pass auf, dass es nicht ganz so verwirrend wird, dass der schwarze Pfeffer 4 Farben hat.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wie komisch ist das denn? Schwarzer Pfeffer in 4 Farben. Schwarz ist doch schwarz.
Was ich wiederum echt spannend finde, weil diese Namensgebungen vor 200-400 Jahren zu 99,9% von irgendwelchen Männern gemacht und die haben ja ganz, ganz häufig, also die Namen, die wir heute haben, sind oft einfach Beschreibungen von Farben, von Formen, von Größen, von Eindrücken, die diese Botaniker oder Pflanzenjäger hatten. Und Piper nigrum, also Piper ist für Latein, ich glaube es ist Latein, ja, das ist einfach Pfeffer. Und nigrum heißt schwarz oder dunkel.
Nun, ja, wenn man aber dabei ist ja die Pflanze, die man erntet, nicht mal schwarz.
Eben, und das finde ich eben so eigentümlich, weil ich bin ja sowohl im dort, wo der Pfeffer wächst, aufgewachsen. Allerdings, ich bin im Süden Brasiliens groß geworden, da gibt es den nicht. Also der mag nicht subtropisch, sondern der braucht tropisch. Also ich kenne ihn dann aus dem Norden, Norden, Norden Brasiliens, eher Richtung Äquator. Und jetzt wohne ich in Irland, dort wächst auch der Pfeffer, nämlich einer von denen, die wir nachher besprechen, die kein echter Pfeffer sind. Und ich kenne halt diese Rankpflanze, das ist der Piper nigrum, der schwarze Pfeffer, ist eine ganz grüne Rankpflanze, so ähnlich, wer es im Zimmer vielleicht hat, ist nicht mehr ganz so modern wie die Monstera, die enge Verwandte von der Monstera, die, der Ephoitute und noch so ein Philadelphus, glaube ich, heißt so, einfach so eine grüne Pflanze, die rankt und rankt und rankt und hat so etwas spitz zulaufende Blätter und so ganz ähnlich, also fast genauso sieht die Pfefferpflanze aus, findet man in jedem botanischen Garten und dann irgendwann hängen kleine Trauben dran, die sehen aus wie unsere Weintrauben, aber in Mini, also die Puppenstubenversion der Weintrauben und die sind erstmal grün und dann werden sie gelblich und dann werden sie rötlich und sind erstmal gar nicht schwarz. Also durch Eingreifen des Menschen sind sie schwarz. Und da frage ich mich, was ist da vor 200, 300 Jahren passiert, dass die Wissenschaftler diesen Namen schwarzen Pfeffer verliehen haben und nicht grün. Weil die Pflanze ist erstmal total grün. Also eine Rankpflanze, ne? Wird ein paar Meter hoch und rankt fröhlich vor sich hin.
Ja, das kennt man ja auch von der Vanilleschote. Die Stimmt. ist ja eben auch nicht braun und runzelig. Ja. Sondern das ist ja eben ein Prozess, der stattfindet nach der Ernte. Und eben genauso ist es bei dem Pfeffer. Der wird eben grün geerntet. Dann ist er ganz frisch. Ich glaube, der kann auch sehr gut frisch gegessen werden. Dann hat er richtig tolles Aroma. So kriegen wir den natürlich eher in Salzlage bei uns, glaube ich, eingelegt.
Oder gefriergetrocknet.
Ja. Oder gefriergetrocknet, genau. Und ansonsten muss der bei diesen speziellen klimatischen Bedingungen getrocknet werden. Und dieser Prozess, das ist eine Art Fermentierungsprozess, der führt dazu, dass er dann irgendwann schwarz und runzelig wird. Und dann haben wir eben den typischen Pfeffer, so wie wir ihn hier eben kennen und dann in der Pfeffermühle verarbeiten oder schon pulverisiert verwenden. Wobei wir jetzt auch, nachdem wir gehört haben, wie qualitativ unterschiedlich Pfeffer sein kann, aufgrund bestimmter Maßnahmen, die uns so gar nicht schmecken sollten, ist es, glaube ich, immer sinnvoll, ähnlich wie beim Tee, wirklich ganze Pfefferkörner zu kaufen, um auch zu sehen, was wirklich drin ist. Weil früher, ganz früher, wurde der Pfeffer tatsächlich auch gestreckt, zum Beispiel mit Wacholderbeeren oder mit anderen Beeren, die einfach wesentlich günstiger waren, um dieses wirklich teure und wertvolle Gewürz unter die Menschen zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Gewürz gewesen.
Ja, angeblich wird ja auch heutzutage auch noch Asche, man glaubt es nicht, drin gefunden. Mhm. Also bei diesen ganz fein gemahlenen Pfeffern merkt ja kein Mensch, ob da Asche mit drin ist. Sieht genauso aus. Und dann pudern wir da Asche auf unser Essen drauf. Also vieles davon ist im Bio-Anbau und in der Bio-Weiterverarbeitung verboten. Und deswegen können wir wirklich nur empfehlen, das ist so ein wichtiges, gesundes Gewürz, was unglaublich viele gesundheitliche Wirkungen hat und unheimlich tolle Inhaltsstoffe hat. Also eigentlich müssten wir wirklich Pfeffer jeden Tag essen, inklusive die Männer, weil Pfeffer und einige andere scharfe Produkte wie auch Chili haben eine positive Wirkung auf den Testosteronhaushalt, der ja auch für uns Frauen in geringerer Menge eine Rolle spielt. Also Pfeffer gehört tatsächlich jeden Tag auf den Tisch, aber sollte dann eben in einer super zuverlässigen Bioqualität sein, da eigentlich bestrahlt wird. Weil wir haben von verschiedenen Strahlen jetzt gelernt bei unseren Recherchen. Also da wird teilweise wirklich sehr, sehr unappetitlich weiterverarbeitet und vieles davon ist halt in der Abteilung Bio zumindest nicht erlaubt.
Ja, wir haben ja sogar gelesen, und das ist kein Geheimnis, das findet man ganz offiziell auch auf offiziellen Seiten, die Lebensmittel begutachten und bewerten und auch die Risikobewertungen machen, dass die Gewürze, unter anderem eben auch der Pfeffer, bei dem ist es wohl sehr bekannt, mit Ethylenoxid begast werden. Ethylenoxid ist in der EU verboten, aber eine Einfuhr ist möglich. Dann wiederum frage ich mich, warum ein Verbot? Naja gut, hier darf man es nicht verwenden, aber in den anderen Ländern darf es verwendet werden und deshalb gibt es Grenzwerte. Und gerade der Pfeffer ist in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen, von einem Discounter zumindest wissen wir es, da ist der Grenzwert um das 700-fache,
so, noch eine Null.
Irgendwie 0, so viel war Stimmt. erlaubt, genau, um das 700-fache überschritten gewesen. Und leider haben wir auch lesen müssen, dass auch im Biopfeffer manchmal dieses Gas gefunden wird, wenn er neben begastem konventionellen Pfeffer gelagert wird.
Das ist so unfassbar, dass also durch das, ja, auf irgendeinem Lager, im Regal oder keine Ahnung, Säcken, dann springt das Gift sozusagen über, weil es eben gasförmig ist und kontaminiert dann auch die Bioware. Also es ist so unfassbar, was mit unserer Nahrung gemacht wird. Immer wieder kommen wir drauf. Und darum ist eben auch für das ätherische Öl, auf dessen Wirkung wir gleich kommen, wichtig, dass eben auch das Ausgangsmaterial möglichst unbehandelter Pfeffer ist.
Ja, wollen wir anfangen mit Mit den Farben. Nochmal, ja, mit den Farben, genau.
Mit dem fast eine Ampel.
Mit dem schwarzen Pfeffer in vier Farben, genau.
Ja, also schon, wie gesagt, komisch, ne, dass die Botaniker diesen Namen verliehen haben. Also der meistbekannte ist dann tatsächlich diese Frucht, die einfach getrocknet und gerunzelt dann zu uns kommt. Eigentlich auch wieder wie eine Traube, ne? Die wird getrocknet, wird dann runzelig, bräunlich zur Rosine. Und so ähnlich haben wir das eben bei dem meistverwendeten Pfeffer auch. Denn der andere, der weiße Pfeffer, der ist deutlich teurer und auch schärfer. Und für den werden die reifen Beeren 7 bis 10 Tage eingelegt in Wasser. Und dann wird sozusagen das Fruchtfleisch, weil es handelt sich bei den Pfefferkörnchen, handelt es sich um Früchte. Und das Fruchtfleisch wird eben bei diesen 7 bis 10 Tagen, wird das quasi ja, wabbelig, weich und abgelöst. Der weiße Pfeffer ist kleiner und der ist sozusagen nur das Innere des Pfefferkörnchens, was wir sonst als schwarzes Pfefferkorn kennen. Das heißt, es ist A, ein aufwendigerer Prozess und B, kommt weniger dabei raus, Gramm oder Kiloweise, und darum ist der deutlich teurer. Und der muss dann, also wenn nach diesen 10 Tagen ist er dann ziemlich weiß oder hellgrau oder leicht beige. Manchmal schimmert das vielleicht sogar so ein bisschen gelblich. Das ist also die zweite Farbe.
Eigentlich haben wir. Aber spannend finde ich jetzt, dass in den Büchern und auch in manchen Kochbüchern geschrieben wird, dass der weiße Pfeffer gerne in hellen Soßen verwendet wird, weil er weniger auffällt. Also es ist ein Schönheitspfeffer sozusagen.
Ja, und der ist eben wirklich scharf. Ne? Also das kommt eben auch darauf an, ob man quasi die sanfte Schärfe mit Pfeffergeschmack haben will, dann nimmt man eher den schwarzen. Oder ob es richtig, richtig beißen soll, dann nimmt man halt diesen etwas teureren, der auch so der hat schon einen anderen Geschmack. Ne? Und ich denke, in der Küche ist es schön, wenn man eine Auswahl hat. Also so wie wir mit ätherischen Ölen auch Speisen zubereiten, haben wir auch gerne eine Auswahl. Ist es natürlich auch schön bei den Gewürzen. Und dann kann eben diese Frucht auch einfach letztendlich fast so, wie sie am Strauch als grünes Früchtchen ist, so verwendet werden, wie eben gesagt, wird entweder gefriergetrocknet oder in Salzlake angeboten. Schmeckt jetzt nicht scharf, sondern schmeckt so, ja, fast so ein bisschen Nadelbaum, terpenigartig, durchaus ein sehr aparter Geschmack, der zu manchen Gerichten wirklich toll passt. Und da sind wir dann auch schon fast bei den Inhaltsstoffen, weil der echte Pfeffer enthält wahnsinnig viele Monoterpene, auch als ätherisches Öl. Und das, finde ich, schmeckt man bei dem grünen Pfeffer relativ gut raus. Und ganz selten haben wir von dieser Pflanze noch den roten Pfeffer. Und bitte nicht zu verwechseln mit dem sogenannten rosa Pfeffer. Da kommen wir dann nachher drauf, wenn wir über die unechten Pfeffer sprechen. Also ganz selten gibt es diese ganz wirklich tomatenroten Kügelchen. Die haben keinen Anschlag ins Rosane. Und die werden gerne genommen für so schöne, optisch gut aussehende Pfeffermischungen in transparenten Pfeffermühlen und werden so alleine, glaube ich, nie angeboten. Also ich habe noch nie eine Packung nur mit rotem Pfeffer gesehen. Also der ist jetzt eher so was Optisches.
Ja, und was uns eben im Gewürz, dem Pfeffer, wenn wir ihn so in der Küche als Küchengewürz oder als Heilpflanze, wie er früher auch verwendet wurde, verwenden. Und dann schmecken wir durchaus ja diese typische Schärfe. Und die kommt von einem Alkaloid, dem Piperin. Und das löst sich eben schlecht im Wasser. Deshalb haben wir es im ätherischen Öl nicht. Also es ist ein schlecht wasserlöslicher Inhaltsstoff. Und dieser sogenannte Scharfstoff, der ist eben im ätherischen Öl, wenn es Wasser oder Wasserdampf destilliert wurde, die Pflanze nicht enthalten. Und besonders viel davon finden wir allerdings noch im grünen Pfeffer, auch wenn wir diese Schärfe anders wahrnehmen, weil es diesen monoterpenigen Geschmack hat. Und ganz spannend ist, was passiert, wenn wir Pfeffer essen. Wir sprechen ja nicht nur über die Küche. Wir sind, glaube ich, also ich bin jetzt nicht so die Mega-Köchin. Ich kann zwar kochen, aber ich würde mich jetzt nicht als Gourmet-Köchin bezeichnen.
Ich nehme
meistens einen Pfeffer, der bio ist und der mir schmeckt. Ja. Deswegen sprechen wir doch mal über die gesundheitlichen Aspekte. Ja, der scharfe Pfeffergeschmack zum Beispiel, dieser scharfe Geschmack, das Piperin, das das wird ausgelöst, dieses Empfinden, durch die Aktivierung eines bestimmten Rezeptors bei uns, nämlich dem Vanilloid-Rezeptor. Der wird zum Beispiel auch durch die Chilischoten, durch das Capsaicin im Chili, man nennt den auch Capsaicin-Rezeptor im umgangssprachlich, aktiviert. Und das ist gleichzeitig auch ein Schmerzrezeptor. Und der ist unter anderem verantwortlich für die Wahrnehmung einer ganzen Reihe von Reizen, die wir nehmen oder die wir wahrnehmen, nämlich unter anderem den Schmerz. Ja? Das heißt, wenn dieser Rezeptor aktiviert wird, dann empfinden wir das unter Umständen als schmerzhaft. Und diese Entdeckung dieses Rezeptors und diese Untersuchungen, die man diesbezüglich gemacht hat, nämlich das ist ein sogenannter Rezeptor, der heißt TRPV1, der ist unglaublich wichtig in der Forschung für die Entwicklung neuer Schmerzmittel. Und wie gesagt, dieses Piperin an sich, wenn wir das aufnehmen, ihr kennt das, ihr habt es vielleicht schon mal gehört in Bezug auf Kurkuma. Man soll Kurkuma immer mit Pfeffer zusammennehmen. Warum? Weil dieses Piperin im Pfeffer die Aufnahme bestimmter Stoffe, unter anderem auch denen im Kurkuma, im Magen-Darm-Trakt verbessert. Und dieses Piperin wirkt bei uns Menschen entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral und sogar, das vermutet man ganz stark, antidepressiv.
Ja, du hast ja auch noch ganz tolle andere Inhaltsstoffe, auch Eiweiße und verschiedene Fettsäuren gefunden, die im Pfeffer drin sind. Mann. Natürlich für immer auf 100 Gramm gerechnet und wer isst schon 10 Gramm? Also letztendlich ist es nicht wirklich relevant. Das ist ähnlich wie mit Hydrolate enthalten, Vitamin C. Die Menge ist so völlig irrelevant, dass man das gar nicht erwähnen muss. Und ähnlich ist eben auch die Vitamin C-Menge oder die Eiweißmenge im Pfeffer. Selbst wenn man es stark übertreibt mit gepfefferten Essen, dann kann man damit natürlich keinerlei Tagesbedarf decken. Aber es sind eben Spuren von wahnsinnig vielen tollen Sachen in diesen Früchten enthalten und es hat wahrscheinlich schon so einen unbewussten Grund, warum die Menschheit dieses Gewürz einfach weltweit so gerne verwendet. Und wir haben auch bei unseren Recherchen gefunden, es wird immer schwieriger. Also auch eine der Pflanzen, die knapper wird, wo es Probleme mit Handelsketten und Ähnlichem gibt. Also es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass der Pfeffer vielleicht in 10 Jahren auf jedem Tisch stehen wird. Das ist tragisch. Ja, immer wieder, wenn man irgendwo so eintaucht, kommt man an solche Grenzen leider. Ne?
Wenn man mal bedenkt, dass der Pfeffer schon vor über 1000 Jahren besonders in Indien angebaut wurde, ursprünglich war seine Heimat Indien. Ja. Heute sind die Hauptanbauländer sind Indonesien und Malaysia. Vietnam wird noch aufgezählt, natürlich deine ehemalige Heimat Brasilien. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir haben mal recherchiert, 200, das sind geschätzte Zahlen, weil man kann das gar nicht ganz genau bestimmen, selbst die Institute, die solche Zahlen auswerten, können es nicht genau sagen, 200 bis 360.000 Tonnen jährlich Pfeffer, wenn man überlegt, wie klein diese Kügelchen sind, werden in die Welt transportiert quasi. Das ist ein Umsatz von 300 bis 600 Millionen US-Dollar. Das ist ein Riesengeschäft. Und dann haben wir eben gelesen, dass es, wie du sagst, immer schwieriger wird, weil durch diesen immensen Verbrauch und diese weltweite Nachfrage gibt es immer mehr Monokulturen, auch in dem Bereich. Die Böden werden extremst ausgelaugt durch die ganzen Pestizide, Düngemittel und so weiter. Und es wird immer schwieriger, die Pflanzen am Leben zu erhalten. Es sterben immer mehr Pflanzen und deshalb ist es umso wichtiger, dass es mehr Bioanbau, insbesondere bei dieser Pflanze, auch wieder geben kann und muss sogar.
Wer hätte das gedacht? So bei so einem schnöden Pfeffer irgendwie. Pfeffer war ja früher ein Zeichen von Wohlstand. Früher war Pfeffer war so eine Art Angeber- und Prestigeobjekt. Also da stand nicht der Jaguar vom Haus, da gab es den Pfefferkuchen. Und
wusstest du, dass es in Bremen ein sogenanntes Bremer Pfefferkorn gibt?
Nee.
Das wurde gefunden im Jahr 1989 bei Ausgrabungen in der Bremer Innenstadt. Und das wird datiert auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Wow.
Das ist der früheste archäologische Nachweis der Verwendung im mittelalterlichen Europa nördlich der Alpen von Pfeffer. Und das wird im Focke-Museum in Bremen sogar ausgestellt, dieses Pfefferkorn.
Das ist eine Korn.
Da steht so eine Lupe davor, damit du das überhaupt siehst.
Das ist schön. Aber das ist irre, ne? Dass das so lange, hunderte von Jahren, den Sauerstoff und alles den Zahn der Zeit überstehen konnte.
Mhm. Ja, Wahnsinn, gell?
Und die hatten kein Plastik, um ihn einzuschmeißen. Toll.
Wusstest du, dass der Begriff Pfeffersack sowohl ein Lob als auch eine Beschimpfung war?
Oh je, nee, nee.
Man hat früher die Pfefferhändler, also die Gewürzhändler, die auch mit Pfeffer gehandelt haben, und deren Reichtum eben auf diesem Handel beruhte, die hat man Pfeffersäcke genannt.
Okay. Mhm.
Das konnte man dann positiv sehen oder man konnte sich beschimpft.
Neidvoll oder dann böswillig. Ja, also das war wirklich ein so wichtiges Thema. Deswegen finde ich es halt umso erstaunlicher, dass sich die Verwendung von Pfefferöl in der deutschsprachigen Aromatherapie nicht durchsetzen kann, auch wenn ich gerade immer wieder so ein bisschen drängle, weil in der englischen Aromatherapie war das von jeher wichtig, also schon vor über 30 Jahren, war beim Thema Schmerz war eigentlich immer das allererste war Pfeffer und dann kam noch irgendwas dazu Passendes dazu. Und es gibt ja auch so ein paar, nicht viele, aber es gibt so ein paar Studien dazu, die haben letztendlich auch mit Schmerzen zu tun, mit Nackenschmerzen zum Beispiel, dass da Pfeffer angewendet wurde oder die wir unglaublich häufig in unseren Online-Live-Seminaren zeigen, die Anwendung, um Venen besser sichtbar zu machen, die ist halt so toll im Bereich der Kinderheilkunde oder auch der Onkologie, also eigentlich in allen Bereichen, wo ganz viel gestochen wird, wo Schmerz zugefügt werden. Da kann man eben sowohl diese schmerzlindernde Wirkung des Pfeffers einsetzen, als auch diese durchblutungsfördernde Wirkung. Und das finde ich wieder so spannend. Das Pflanzen haben halt oft so eine, wie soll man sagen, so eine Botschaft oder so eine Charaktereigenschaft, die sich nicht auf einen Inhaltsstoff reduzieren lässt. Denn wir haben gehört, Piperin ist nicht im ätherischen Öl enthalten. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob die eine Firma das noch hat, also es gab im deutschsprachigen Bereich zumindest, gab es das Pfeffer-CO2 zu kaufen, da sind die Schadstoffe mit drin. Aber im normalen Öl, was wir so kriegen und was wir im Shop haben, sind sie nicht enthalten. Und trotzdem wirkt dieses ätherische Öl ganz stark schmerzlindernd. Das hat diesen wunderbaren Effekt, den wir immer damit erklären, dass wenn jemand Kopfschmerzen hat, dass man eben ganz doll auf den großen Zeh tritt und dann verlagert sich der Schmerz vom Kopf auf den großen Zeh, der dann meistens nicht so schlimm ist und dann ist man seine Kopfschmerzen los. Das ist also ein ganz spannender Effekt, den dieser Mix aus den Monoterpenen im ätherischen Pfefferöl bewirken kann. Und deswegen ist es also bei allen, also selbst bei kindlichen Schmerzen, es ist kein gefährliches Öl, wenn es frisch ist. Diese vielen Monoterpene können oxidieren und können dann unangenehm auffallen, indem sie die Haut reizen. Aber es ist ein absolut harmloses Öl, was also bei jeder Art von Schmerzpatienten ein ganz großer Helfer sein könnte, wenn man dran denken würde.
Ja, das wäre sehr hilfreich. Also in vielen meiner Öle, Mischungen ist tatsächlich Pfeffer drin. Ich empfehle es auch immer im Schmerzseminar. Es ist ein Thema. Wir haben ja, ich habe schon oft davon erzählt, hier bei uns in der Nähe diese Schmerzstation, wo die Corinna Üding, die wir auch schon mal im Podcast hatten, auch über ihre Schmerzrezepturen berichtet. Und sie, also für sie ist es undenkbar, in einigen dieser Mischungen auf Pfeffer zu verzichten. Also es gehört unbedingt mit dazu. Und das ist auch nicht verwunderlich, warum wir bei den ätherischen Ölen überwiegend den schwarzen Pfeffer verwenden. Früher gab es, und es gibt es bei manchen Firmen immer noch, auch das ätherische Öl vom grünen Pfeffer, aber üblicherweise ist es heute der schwarze Pfeffer. Das mit dem grünen Pfeffer hat sich, glaube ich, eher weniger durchgesetzt. Wobei ich habe hier eins und der Duft ist sensationell schön. Also erinnert mich wirklich an diese eingelegten grünen Pfefferkörner. Ich liebe die, wenn die in Salzlake eingelegt sind. Und die enthalten nämlich auch den höchsten Anteil ätherischer Öle. Deshalb lohnt es sich auch mehr, aus diesen Früchten quasi das ätherische Öl zu gewinnen. Und wie du schon sagst, es ist eben kein gefährliches Öl. Wenn wir uns die Inhaltsstoffe anschauen, sind das durchaus Inhaltsstoffe, die wir wirklich bei Kindern schon unbedingt anwenden könnten. Also man könnte tatsächlich auch mal statt dem Kajeput im Wachstumsschmerzenöl bei den Kindern eine gewisse Menge, natürlich immer in Kinderdosierung, Pfefferöl verwenden. Gerne, lass uns noch mal erklären, warum es ist so wichtig, dass es frisch ist. Und gefährlich ist es ja dann auch nicht. Es ist dann mehr oder weniger Hautreizen.
Ja, genau. Das ist dann gefährlich, ist es nicht. Genau, es ist dann so gefährlich, wie durch eine Brennnessel-Plantage zu laufen mit nackten Füßen und Beinen. Ist nicht angenehm. Ne? Aber das passiert eben bei oxidierten Ölen, wenn extrem viele Monoterpene enthalten sind. Diese Monoterpene, die haben einfach so eine, ich sage immer, wie so ein Magnet, ziehen sie den Sauerstoff von der Luft an und oxidieren dann ganz schnell. Und das Oxidieren bedeutet, dass eben das Produkt hautreizend ist. Zum Beispiel ist es dem D-Limonen, dem rechtsdrehenden Limonen, so ergangen, dass es damit auf die Liste, also es ist auch ein Monoterpen, damit ist es auf die Liste der sogenannten Allergene gekommen, muss also immer, wenn es enthalten ist, über einer bestimmten Menge gekennzeichnet werden in kosmetischen Produkten und kann dadurch eben besonders Allergikern, die vielleicht besonders empfindlich sind, das Leben schwer machen. Wenn man Limonen sehr, sehr frisch nimmt, also jetzt in einem frisch gepressten Zitrus-, Orangen- und sonst was Öl oder in einem wirklich frisch hergestellten Pfefferöl und so weiter, dann sollte das von der Durchschnittshaut bestens vertragen werden. Aber wir Laien, wir können ja nicht beurteilen, wann fängt dieser Oxidationsprozess an und ab welchem Zeitpunkt ist er dann mit welcher Haut sozusagen nicht mehr gut kompatibel. Und darum müssen wir einfach alle Öle, die sehr reich an Monoterpenen sind, und das sind eben vor allen Dingen Zitrusöle, das sind vor allen Dingen Nadelöle, die viel Pinenverbindungen enthalten, und es sind diverse Öle wie Zistrose, sogar Weihrauch, eben auch der Pfeffer, Wacholder, das sind Öle, die sehr, sehr viel Monoterpene enthalten, aber die gelten eben genau durch diesen tollen Mix an Monoterpenen, unter anderem ist auch Paracetamol enthalten, als schmerzlindernd. Und das ist eben wirklich eine ganz, ganz feine Sache, die auch quasi in jeden Seniorenhaushalt gehört, weil welcher Senior hat keine Schmerzzipperleins? Da kann man sich halt immer total schön helfen, wenn man das Pfefferöl da hat. Man sollte halt zusehen, dass man es jetzt nicht nach Öffnen, es kommt auf die Haut drauf an, ne? und auf die Lagerung, aber sagen wir mal maximal 3 Jahre, je nachdem, wir wissen es auch nicht, steht meistens nicht drauf. Wenn noch Beta-Karyophyllen enthalten ist und andere Sesquiterpene, ist es wieder ein bisschen besser haltbar. Das heißt, die Zusammensetzungen schwanken. Es gibt nicht das ätherische Öl, also weder das Zitronenöl, noch das Zistrosenöl, noch das Pfefferöl. Also je nach Zusammensetzung und je nach Haut ist eben diese potenzielle Reizungsgefahr ab 1,5 bis 2 Jahren gegeben, aber es gibt auch Leute, die wenden es nach 4 Jahren noch an und sagen, es ist bestens. Also es hängt von mehreren Faktoren ab.
Es gibt auch noch so eine schöne Studie in Bezug auf den Tabakentzug. Das ist vielleicht für die Menschen interessant, die sich das jetzt direkt fürs neue Jahr vorgenommen haben.
Ah, stimmt, die habe ich gar nicht mehr im Kopf. Genau,
das wären zwei Stück sogar, glaube ich.
Wenn man so einen Jipper hat, ne? Wenn man so einen Drang hat, ich muss jetzt rauchen, dass man das Pfefferöl inhaliert. Das hatte ich nämlich vor über einem Jahr einem jungen Gärtner gemacht, der ständig pausieren musste, weil er sich eine drehen musste. Und da habe ich eben für den Riechstift eine Mischung, aber ich weiß gar nicht mehr, was es alles war, aber unter anderem war definitiv Pfeffer drin, wo ich dann gesagt habe, mach doch vor jeder zweiten Zigarette oder statt jeder zweiten Zigarette inhalier ganz tief mit diesem Inhalierstift und konzentriere dich drauf, auf das, was dein Ziel ist, nämlich nicht mehr oder deutlich weniger zu rauchen, und vielleicht hilft das, weil Pfeffer hat so eine, ich glaube, es ist eine Dopaminwirkung. Und Dopamin ist das Stöffchen in unserem Nervensystem, was uns Belohnung suggeriert oder was uns Belohnungsgefühle schenkt. Und wir bekommen eben, der Raucher bekommt dann durch seine Raucherei seine Belohnungsgefühle. Und die Schoki-Leute wie ich, die essen dann ihre wunderbare, oh, was habe ich zu Weihnachten, diese runden Kugeln aus der Schweiz gegessen. Und das gibt auch tolle Belohnungsgefühle, so für die Schokoholiker. Und ja, alles mögliche andere im Leben, Geschenke auspacken oder Sport oder was auch immer, gibt eben auch diese Dopaminschübe, aber eben auch Pfeffer. Das heißt, wenn man da irgendein Laster verringern möchte, wäre es eine Möglichkeit, Pfefferöl mit einem sonstigen Lieblingsöl noch zu kombinieren. Das passt eigentlich zu jedem Duft.
In der einen Studie wurde Pfeffer mit Angelika-Wurzel kombiniert und da hat man festgestellt, dass das Pfefferöl das ja diese Dringlichkeit des Verlangens verringert und Angelika-Wurzel den Zeitraum verlängert, bis dieses Verlangen wieder aufkommt quasi.
Genial, ne? Mir wäre der Duft jetzt zu dumpf, zu schwer. Ich müsste dann noch sowas, was mich auch belohnt, eine Grapefruit oder so dazu tun.
Genau.
Also das wäre ein toller Riechstift, auch so jetzt für die Leute, die jetzt schon an den ersten Neujahrsresolution, wie heißt es auf Deutsch? Resolution heißt es hier, Neujahrsvorsätzen. Schon am Knabbern sind, ob sie das noch durchhalten, da wäre das eben eine ganz, ganz schöne Idee. Ne?
Mhm. Und dann gab es ja noch eine Studie, die habe ich noch entdeckt, dass Pfefferöl, allerdings ist das eine Studie an Mäusen, eine stark anxiolytische, also angstlindernde Wirkung hat, indem es auf das serotogene System wirkt, also die Botenstoffe aktiviert, die uns ja in die, ja, mehr in die Entspannung bringen und uns ruhiger werden lassen. Also auch für Menschen, die vielleicht öfter unter Ängsten leiden, die könnten sich ja auch mal probieren, mit dem Pfefferöl sich eine Mischung herzustellen, statt der üblichen Sachen, die wir oft so verwenden.
Ist, glaube ich, das Serotonergesystem heißt das Ding, glaube ich.
Serotonergesystem,
ne?
Genau. Nee,
nicht serotogen, ja. Hört sich, also, man versteht, was gemeint ist, ne? Und ja, jetzt hat man es mit diesen drei Pipernigrum-Farben oder sogar vier Farben zu tun. Wir haben jetzt noch eine echte Pfefferpflanze, deren Öl nicht bekannt ist und auch keine Rolle spielt und man weiß auch irgendwie gar nicht so genau. Ansonsten sprechen wir dann gleich über die Nicht-Pfeffers, wie die machen die größere Gruppe aus. Also ich meine den Piper cubeba, der in der englischen Aromatherapie, als ich gelernt habe, war das immer so ein bisschen Sorge, weil es gibt ja noch Licea cubeba und damals hatte man immer so die Sorge, dass man die verwechseln könnte. Die haben nun gar nichts miteinander zu tun. Licea cubeba riecht total zitronig, also extrem zitronig sogar, ist vielleicht der zitronigste Duft der Welt. Und im Englischen benutzt man deswegen nur den Namen für die Licea cubeba, den chinesischen Namen, Mai Chang, aus Sorge vor dieser Verwechslung, obwohl ich wüsste jetzt nicht in der englischsprachigen Welt, dass der Piper cubeba häufig verwendet wird. Das ist der sogenannte Stielpfeffer. Das sind so letztendlich Pfefferkugeln, die aber so ein kleines Schwänzchen dran haben, so einen kleinen Stiel, der manchmal auch so ein bisschen gebogen ist. Und
sieht
das ist
ein bisschen wie Nelke aus, oder?
Ja, sind einfach Kugeln, die so ein Anhängselchen haben, so einfach wie wenn jemand vergessen hat, einer Johannisbeere den Stiel abzumachen oder so, ne? So ein bisschen sieht's aus, deswegen Stielpfeffer. Und das Öl enthält relativ viel Sesquiterpene, ich habe es noch nie verwendet, müsste also deutlich haltbarer sein und gilt als ein ganz wichtiges Öl bei HNO-Geschichten, also jede Art von Husten, Heiserkeit, Bronchitis, Verschleimung und so weiter. Da wird es empfohlen und auch bei Blasen-Urethritis-Problemen, also da beim Harntrakt, wenn da eben eine Blasenentzündung quält, soll es auch ein gutes Öl sein. Aber da haben wir jetzt überhaupt keine praktischen Erfahrungen. Einfach nur der Erwähnung halber. Wir haben also letztendlich als hauptätherisches Öl aus der Piperaceenfamilie diesen schwarzen Pfeffer, weil es gibt auch noch ein Öl, super selten, ich kenne es auch nicht, vom Piper longum, das wäre dann der dritte echte Pfeffer. Dieser ganz lange Pfeffer, der sieht so ein bisschen aus, wenn man Fotos sieht, wie so Kätzchen. Im Moment hängen hier in Irland schon die ersten Kätzchen an den diversen Bäumen. Und ganz genauso wie dunkelbraune Kätzchen sieht dieser lange Pfeffer aus. Der soll als Gewürz auch so ein bisschen süßlich schmecken. Also ich kenne ihn nicht. Und das ätherische Öl ist auch sehr, sehr selten. Also das wäre eigentlich tatsächlich alles, was zur Pfefferfamilie zu sagen ist. Viel, viel mehr können wir noch in den verbleibenden Minuten über die Nicht-Pfeffers sprechen. Und das sind viele. Und auch die deutsche Sprache ist da so irritierend. Also wir haben da den Nelkenpfeffer und wir haben den den gelben Pfeffer oder Xanthuan oder Szechuan-Pfeffer. Da gibt es verschiedene Namen. Auch chinesischer oder japanischer Pfeffer wird da genannt. Ist kein Pfeffer. Und wir haben den Mönchspfeffer, der auch kein Pfeffer ist. Und wir haben den, der hier viel wächst, Bergpfeffer, den tasmanischen Bergpfeffer, der gehört auch nicht zur Pfefferfamilie. Also wir haben die ich eben aufzählte, in der Myrtengewächsefamilie einen sogenannten Pfeffer. Wir haben in der Lamiaceen, also Lippenblütengewächsefamilie, einen sogenannten Pfeffer. Wir haben in der Rautengewächse, also bei den Zitrusverwandten Familie, diese gelben oder Sichuan-Pfeffer. Und wir haben bei den Anacardiaceen Verwandte vom Mastix, was ich so toll finde für Venen und Hämorrhoidenprobleme, haben wir zwei sogenannte Pfeffer, den eben erwähnten rosa Pfeffer, der gehört mit dazu. Und der hier in Irland wachsende tasmanische Bergpfeffer gehört zu den Winteraceen, auch eine Familie, die wir so von den ätherischen Ölen gar nicht kennen. Das heißt, es gibt so viele Pfeffer, die einfach keine Pfeffer sind. Und da muss man einfach aufpassen. Ich glaube, wir hatten diese Zahlen, 2000 Arten echter Pfeffer gibt es also bei Piper, unglaublich, ne? Nicht nur Piper nigrum und Piper longum und Piper cubeba, die wir jetzt aufgezählt haben, sondern viel, viel, viel mehr. Und wir haben insgesamt um die 3600 Arten von, dann eben die Nicht-Pfeffer, die aber bei uns und auch im Englischen oft Pfeffer heißen, mit dazu gezählt werden. Also als wir das recherchiert haben, wie gesagt, in mehreren Anläufen, waren wir zunächst völlig verwirrt und ganz ehrlich, ich bin immer noch ein bisschen überfordert von all diesen vielen Pfeffern. Und einer davon, der Mönchspfeffer, Agnus castus, der ist, das Öl daraus ist so, wie soll man sagen, so pharmazeutisch, so medizinisch, so besonders, mit so, sagen wir mal, eigentümlichen Wirkungen. Das wollen wir hier an dieser Stelle gar nicht besprechen. Vielleicht widmen wir dem mal tatsächlich eine eigene Sendung. Weil das ist so eine ganz, ganz andere Baustelle, dieser Mönchspfeffer, der eben nur so heißt und nichts damit zu tun hat.
Jane, ich muss trotzdem, ich habe mir gerade mal den Kubebenpfeffer aufgemacht. Das ist spannend. Also ich habe ja hier heute wirklich, ich habe Pfeffer im Kopf heute, glaube ich, in der Nase. Der hat tatsächlich was von, also der Geruch ist wie Pfefferöl mit einem Hauch Benzoe.
Uiuiui. Aber das ist dann aber möglicherweise sind das diese zweifelhaften Moleküle, die von der Politik gejagt werden. Also es sind definitiv aromatische Verbindungen und die so im Hintergrund sind. Und, ja,
aber wir haben ja gar nicht, wir haben ja überwiegend Sesquiterpene drin enthalten.
Ja, aber das kann ja so ein Mikroinhaltsstoff sein, der da sowas Süßes rübergibt. Ne?
Das ist total spannig.
Wir haben eine Analyse bekommen. Ne?
Mhm. Genau. Und die Inhaltsstoffe deuten ja darauf hin, dass er entzündungshemmend, spasmolytisch, analgetisch und eben auch so ein bisschen schleimlösend sein könnte. Also ich könnte mir den gut auch in so einer Erkältungsmischung, glaube ich, vorstellen oder einer Schmerzmischung.
Ja, deswegen sagt hier HNO. Ne? Mhm. Bei allem HNO-mäßigen gilt der in der englischen Aromatherapie als ein toller Pfeffer. Aber,
also ich glaube, dass der enthält sogar 7-18% ätherisches Öl. Der enthält richtig viel ätherisches Öl.
Wow, der schwarze nur 3-4. Ja, ist ja Wahnsinn.
Genau. Aber viel weniger Scharfstoffe. Es ist viel weniger scharf. Und das müssen wir vielleicht noch sagen, die den Pfefferkuchen noch von früher kennen, der hat seinen Namen wegen dem Kubebenpfeffer bekommen. Der wird als Gewürz quasi in einer Süßspeise mit verwendet. Und auch Hildegard von Bingen hat einige Rezepte mit dem Kubebenpfeffer. Und auch heute noch, also viele ihrer Rezepturen, findet man diesen Pfeffer drin. Sie beschreibt den auch als bei Gedächtnisschwäche und früher nannte man die Körner auch Schwindelkörner. Man hat sie quasi verabreicht, wenn die Menschen ein Schwindelgefühl hatten. Also es ist eine alte, auch europäisch genutzte Heilpflanze der Kubebenpfeffer. Also völlig unterschätzt, wird heute sehr selten in der Küche verwendet, weil er eben nicht typisch nach Pfeffer schmeckt, so scharf, diese Schärfe eher weniger hat. Aber dafür extrem viel aromatische Inhaltsstoffe, nämlich ätherische Öle. Und wie gesagt, das ist ein ganz spannendes Öl und der zählt sogar zu den Amara Aromaticaen, also zu den, wir haben es ja letzte Woche schon von den Bitterkräutern gehabt, also durchaus jetzt auch in der Fastenzeit oder um die Leber anzuregen, ein spannendes Gewürz und wahrscheinlich deshalb auch im Pfefferkuchen mit enthalten. Und zwar sind das Bitterstoffe, die gleichzeitig ätherische Öle enthalten. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Angelika-Wurzel, die wir eben schon mal erwähnt haben.
Im Pfefferkuchen, beziehungsweise auch im Lebkuchen, ist natürlich auch oft, den ich eben erwähnte, der Nelkenpfeffer drin. Also Piment wird die Pflanze auch genannt. Die kenne ich aus Jamaika. Das ist geschmacklich wie so eine Kreuzung aus Pfeffer und Nelke. Die hattest du doch mal irgendwie verkehrt auf irgendeinem Lebensmittel drauf.
Das war witzig. Wir waren in der Pizzeria und ich lasse mir immer die große, riesengroße Pfeffermühle geben, weil ich gerne frisch gemahlenen Pfeffer mag. Ich finde, der schmeckt einfach anders, als wenn ich schon einen gemahlenen auf mein Essen streue. Das mache ich zu Hause auch nicht. Und mache ganz genüsslich viel Pfeffer. Ich liebe Pfeffer auf meine Pizza. Schneid das erste Stück ab und ich habe es ausspucken müssen. Es schmeckte nach Nelke. Da hat jemand Piment mit Pfeffer verwechselt und in die Pizza konntest du wegwerfen. Die war nicht mehr genießbar. Also für mich, also Pizza und Piment ist für mich keine gute Kombi.
Ja, vor allem, wenn man es nicht erwartet. Nee, aber also zum Beispiel in Rotkohl, Rotkraut kann ich mir sehr gut vorstellen, wo man ja traditionell auch gerne so ein bisschen Gewürznelke reintun würde. Ne? Da könnte ich mir gut vorstellen und da erwartet man es ja auch fast. Ne? Aber auf einer Pizza erwartet man halt dann doch was anderes.
Lass uns doch noch über den für mich faszinierend duftenden Sichuan-Pfeffer, den japanischen oder Anis-Pfeffer sprechen. Der ist ja auch als ätherisches Öl auch eine spannende Angelegenheit, haben wir jetzt festgestellt.
Also der, das ist so schwierig, Xanthoxylum alatum, nee, das ist der eine. Und der Sichuan-Pfeffer ist der Xanthoxylum piperitum, wird auch manchmal Gelbholz genannt, weil Xanthos ist gelb und Xylophon kennt man, ist das Holz. Und ich habe ihn eben Lavendelpfeffer getauft, weil der enthält ja mehr Linalool als Lavendel. Also circa 50%. Das heißt, der hat was Fruchtiges durch dieses Methylcinnamat heißt es, glaube ich, ne, diese Verbindung. Mhm. Und eben was Lavendeliges. Es ist ein ganz tolles Öl, ja, im Grunde genommen sogar, wenn man aus Umweltgründen auf Linaloe und Rosenholz verzichten möchte, könnte man mal checken, ob man diesen Sichuan-Pfeffer oder Lavendelpfeffer oder was hast du gesagt?
Anispfeffer.
Anispfeffer, dass man den stattdessen auch als Öl nimmt. Also manche Firmen haben entweder dieses Gelbholzöl oder unsere liebe Freundin Sibylle Broggi, die hat bei ihrer Florentia-Firma den Xanthoxylon alatum, den Timur-Pfeffer, der auch ein sehr, sehr fein, mildes, ja, an Lavendel, vielleicht auch so ein bisschen an Koriander erinnerndes Düftchen hat.
Ja, stimmt. Und ganz spannend ist, es ist ja kein Pfeffer, wie wir schon gesagt haben, sondern es ist eine Verwandte unserer Zitrusfrüchte. Es ist nämlich ein Rautengewächs.
Wahnsinn. Ja, das ist so eine große Familie, dass die wirklich von Zitrone bis zu was Pfefferartigen alles bietet. Das ist unglaublich. Ich bin auch immer erstaunt, wenn ich durch die lokalen, die heißen halt nicht botanische Gärten, ich nenne sie einfach so, durch die lokalen botanischen Gärten hier in unserem Dorf gehe und dann Zitrusverwandte sehe, wie übrigens auch die Skimmia, die du ja, glaube ich, auch mal hattest, wo man denkt, hey, das ist ein Verwandter von den Zitrusbäumen, das glaubt man gar nicht. Und das ist also eine so, so vielfältige Familie, von der wir halt nur ganz wenig kennen. Aber diesen Pfeffer, sogenannten Pfeffer von dieser Familie, Sichuan-Pfeffer, haben wir in der Aromatherapie, also ich habe ihn noch nie benutzt. Also ich habe zwar den Timur-Pfeffer hier, ich mag den Duft auch, aber ich habe ihn jetzt tatsächlich noch nicht angewendet, weil irgendwie keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also er duftet sensationell. Also es ist echt so ein Mix aus Frucht und Wald und Süße und die, allerdings werden auch hier die Früchte, die reifen Früchte im Spätsommer getrocknet und auch dann erst destilliert. Er wird nicht frisch destilliert. Und diesem ätherischen Öl wird eine antiseptische, antivirale, antibakterielle, entzündungshemmende, schmerzlindernde und natürlich beruhigende Wirkung zugeschrieben. Und wir haben nicht nur eben diesen fast 50% Linalool drin enthalten, sondern auch noch das Phenanthren, das gehört zu den Sesquiterpenen. Wir haben ein bisschen Limonen, ein bisschen Myrzen drin. Also es ist durchaus spannend. Und dann eben diese 10% des der aromatischen Ester, diesem Methylcinnamat oder Zimtsäure-Methylester. Das macht eben dieses tolle Aroma aus. Und dieses Aroma findet man, aha, auch im Zimt, aber ganz spannend, in Erdbeeren. Wow. Also natürlicherweise, nicht im künstlichen Erdbeerjoghurt. Allerdings wird es tatsächlich in der Lebensmittelindustrie isoliert, dieses Methylcinnamat, um zum Beispiel Getränke, Süßigkeiten oder sogar Molkereiprodukte damit zu aromatisieren. Also das ist ein durchaus ein Inhaltsstoff, der in der Parfümindustrie, in der Aromatherapie und in der Lebensmittelindustrie natürlich dort synthetisch und künstlich hergestellt angewendet wird. Und das wird genau begutachtet, habe ich allerdings gelesen, dieses Synthetisieren dieses Inhaltsstoffes, weil er, so habe ich das verstanden, dann vermutlich auch problematischer sein könnte. Und es Menschen gibt, die das nicht so gut vertragen.
Absolut spannend. Also ich glaube, ich muss das doch kennenlernen.
Im Basilikum ist es allerdings auch drin, dieser Inhalt.
Ja, Die kommen auch zusammen vor, diese Zimtsäure-Derivate in unterschiedlichen Anteilen. Aber ja, ganz gut möglich, dass man damit minderwertiges Essen mit so einem fruchtig-erdbeerigen Geschmack aromatisieren kann. Du hast ja, ich habe es jetzt leider nicht vorliegen, ich kenne nur die Pflanze, die hier wächst. Ich habe es ja auch schon dreimal selber gepflanzt. Du sagst, das ätherische Öl von dem tasmanischen Bergpfeffer riecht so ein bisschen gummibärchenartig. Und das interessiert mich natürlich wahnsinnig, weil die Pflanze, mit der habe ich schon so manchen Menschen auf meinen Gartentouren geärgert, dass ich das eben kurz erkläre und dann sage, hier magst du mal so ein unreifes Mikrofrüchtchen essen. Die werden hier sicherlich nicht so groß wie in ihrer tasmanischen Heimat, aber es sind dann so ganz kleine grüne Pfefferbärchen und dann beißen die Leute drauf und sagen, ich weiß gar nicht, was die hat. Ne? Ich grinse mir wirklich eins ins Fäustchen, weil ich genau weiß, nach 30, 45 Sekunden fangen die Leute an zu jodeln. Ausnahmslos. Das ist eine ganz merkwürdige Reaktion von diesem tasmanischen Pfeffer auf der Zunge. Wahrscheinlich nicht vom Öl, aber ich nehme an, eben, dass da irgendwelche Inhaltsstoffe in der frischen Pflanze drin sind, dass die erstmal beißt man so wie auf den Grashalm und denkt, alles okay, ne? Und dann auf einmal hat man wie so drei Esslöffel Meerrettich im Rachen und das brennt und die Leute, die japsen dann auch so. Das ist ein ganz anderes Brennen als jetzt ein normaler Pfeffer, sondern es ist eher diese Art Meerrettich oder dieses Kresseartige Brennen. Absolut spannend. Und die Pflanze ist wunderschön. Es sind wunderschöne Sträucher, die immer grün sind und die ganz rote Stiele haben. Das heißt, die sind so rot und grün. Also ich liebe sie. Deswegen muss ich im Gartencenter muss ich immer wieder mal einkaufen.
Also es riecht wirklich Gummibärchen, süß, gummibärchenartig. Ich habe, klar, die Schafstoffe, wissen wir, sind meistens zu schwer, um ins ätherische Öl überzugehen. Aber es hat erst so was Bitzelndes an der Zungenspitze. Ich teste es ja dann auch immer ein bisschen aus. Und der Duft hat nichts mit dem zu tun, was ich bei dir geschmeckt habe. Überhaupt nicht. Also absolut nicht, sondern geht eher so in die Richtung übertriebene römische Kamille.
Ah,
extrem übertriebene römische Kamille. Und jetzt hatte ich mir das auf ein Papiertaschentuch gemacht und jetzt ist das ungefähr anderthalb Stunden da drauf und jetzt kommt was Pfeffriges. Das Süße ist weg.
Ah, okay. Wir haben uns ja die Analyse angeguckt und wir kannten mehrere der Inhaltsstoffe so ganz und gar nicht, also auch nicht so als Gruppe. Ne? Mhm. Und wir konnten uns nicht erklären, woher dieser Gummibärchen-Duft kommt. Müsste eigentlich von irgendwelchen Butyraten, also von Buttersäureestern kommen, aber war auf dieser Analyse jetzt nicht drauf. Also auch ein spannendes Öl, aber schweineteuer. Wir waren entsetzt, wie teuer das ist.
Ja, 40 Euro der Milliliter.
Für einen, ja.
Ja, und da wir überhaupt nicht wissen, was man damit anfangen kann, also wir haben wirklich jetzt keine Idee dazu, haben wir für euch da auch jetzt gar keine Tipps, was kann man damit tun, weil wirklich der größte Teil der Inhaltsstoffe aus der Analyse, an der Stelle bedanken wir uns mal ganz, ganz herzlich bei Oshadi, die uns immer zu unseren Podcasts, wenn nötig, zu den seltenen Ölen die Analysen zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank dafür, und es geht meistens sogar so flott können wir dann gar nicht den Podcast aufnehmen.
Ja, danke.
Das müssen wir halt an der Stelle auch mal sagen, dass wir viele Firmen haben, die derart kooperativ auch sind, wenn wir was benötigen. Das ist einfach toll, weil ansonsten, wir können es ja nicht selbst analysieren. Wir sind ja auch da ein bisschen drauf angewiesen, dass man uns da unterstützt. Ja, Eliane, ich möchte aber noch von meinem komischen Erlebnis erzählen, weil ich hatte schon, du hast gesagt, ja, wir treffen uns dann quasi in einer Stunde oder so, und dann habe ich angefangen, an meinen Pfeffern schon mal rumzuriechen und mir nochmal Notizen zu machen. Die ersten Notizen haben wir ja schon vor Monaten gemacht, und vor 2 Wochen, als ich nachts nicht schlafen konnte, habe ich nachts 3 Stunden lang Pfeffernotizen gemacht.
Ja, das war, glaube ich, bislang unser intensivst vorbereiteter Podcast-Episode. Ja. Also da haben wir jetzt vorab schon 5-6 Stunden reingesteckt. Also das war jetzt so aufwendig, aber ja, man merkt ja auch, da gibt es eigentlich ganz viel zu sagen.
Ja, aber auch, weil wir quasi ja schon den ersten Teil dieses Podcasts letztes Jahr im Spätsommer, glaube ich, hatten, über die Beeren.
Genau.
Da ist uns nämlich gekommen, dass wir über die Pfefferbeeren, was ja eigentlich Früchte sind, oder? Sprechen müssen. Und dann haben wir gesagt, das können wir hier gar nicht ansprechen. Da müssen wir was ganz, ganz Separates machen, und haben es ja auch schon angekündigt. Und wir haben damals schon einiges vorbereitet. Also von daher ist es wirklich sehr aufwendig. Und ich habe eben aber ein bisschen geschnuppert. Und wir haben uns dann aber entschieden, tatsächlich nicht so ausführlich auf das Thema einzugehen, weil da müssen wir selbst auch noch mal ein bisschen, möchten wir noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Ein eher wenig gebrauchtes ätherisches Öl in der deutschen Aromatherapie-Szene, aber ich glaube auch in Europa im Allgemeinen, obwohl man es überall kaufen kann, aber niemand so recht weiß, ist es denn wirklich so einfach und so sicher anzuwenden? Man sollte immer ein bisschen achtsamer sein. Mir ist jetzt bewusst geworden mit dem Riechen, dass ich es eher sehr vorsichtig anwenden würde. Es ist mir noch nie passiert, dass ich an einem Duft gerochen habe, der so unmittelbar und ganz schnell eine ganz komische Wirkung gemacht hat. Es muss nicht bei allen Menschen so sein, und zwar geht es um das Mönchspfefferöl. Und wir haben 2 Varianten hier zum Riechen. Einmal das Blätteröl und einmal das Bärenöl. Der Duft, der hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Ich fand ihn toll. Ich fand dann im Nachhinein allerdings die Blätter noch schöner, weicher als die Bären, den Bärenduft. Und habe direkt auch so eine geruchliche Verbindung gehabt zu einem ätherischen Öl, was ich vor vielen, vielen Jahren mal hatte, und ich glaube, ein kleiner Rest steht auch noch irgendwo bei mir, nämlich dem Hanföl. Und es riecht wirklich sehr, sehr süß, hanfartig, wie ich finde. Und ich habe sofort gemerkt, dass sich eine Benommenheit, eine leichte Benommenheit breit macht und plötzlich ein inneres Zittern. Ich konnte gar nicht mehr, also ich konnte gar nicht mehr erfassen, ist es nur innen oder fange ich auch außen an zu zittern. Also es hat wirklich mit mir was gemacht, wie so eine, ich weiß nicht, ob man das so kennt, also ich kenne das, so eine Überdosis Koffein. Wenn man einfach so 3-4 Kaffee hintereinander trinkt und merkt dann plötzlich, boah, man wird so unruhig, unkonzentriert, eigentlich viel zu wach und viel zu aufgeregt. Und das hat es in mir ausgelöst, dass es war sehr für mich ein bisschen erschreckend sogar, muss ich sagen, dass ein Öl alleine nur übers Schnuppern so eine Wirkung erzielen kann.
Ja, spannend. Das macht's, ja, machen ja eigentlich alle Öle auf ihre Art, aber manchmal oder meistens so subtil, dass wir es halt nicht wirklich wahrnehmen. Und bei manchen Ölen knallt es dann halt irgendwie so extrem rein. Und dann kann man an dieser Stelle immer wieder mal sagen, immer der Nase nach, weil wir kriegen nach wie vor so viele Fragen, auch wenn das jetzt letztens Thema in einem meiner oder in meinem aktuellen Blogbeitrag war. Bitte doch selber nachlesen und selber nachprüfen und spüren und so weiter. Und da sind viele so unglaublich verunsicherte Fragen immer noch, werden an uns gestellt. Und das passt dann auch gleich zu unserem Extra-Tipp, weil der hat zwar eine vordergründige Indikation, aber der ist, wie wir es so gerne mögen, 2-in-1 oder 3-in-1 oder 4-in-1. Also das finden wir auch ganz wichtig im Sinne der Nichtverschwendung, dass man sowohl bei Ölen als auch bei Mischungen wahrnehmen lernt, dass die nicht nur für eine Sache sind. Wir sind ja nicht in der Schulmedizin, wo viele Produkte nur für oder gegen ein Thema sind, sondern die Nase würde es uns sagen. Die Nase würde sagen, oh, das passt gut auch bei dem und dem. Oder wenn ich das und das habe, dann dran rieche, dann merke ich auch, super, müsste gut passen. Und dass man da sich einfach mehr auf diese Eigenverantwortung und diese Eigenermächtigung ein bisschen fokussiert.
Ganz genau. Und bevor es unseren Extra-Tipp gibt, gibt es natürlich noch ein bisschen Werbung für unseren Shop, für unsere Blogbeiträge, für unsere Seiten. Geht gerne auf die Seiten, besucht die Seiten, kommentiert auch unsere Beiträge, auch bei YouTube. Unseren Podcast und auch einige Videos von uns findet ihr auch auf YouTube. Und wir sind jetzt nah an der 1000er-Marke an Followern. Wir würden die gerne übersteigen und noch viel mehr bekommen. Wir wissen, wir sind halt keine so ganz bekannten Nasen, die ja Hunderttausende von Followern und Klicks haben. Unser Thema ist vielleicht auch nicht reiserig genug, um damit die Menschen anzuziehen. Ich habe gestern eine ganz erschreckende Dokumentation über Temu gesehen im Fernsehen und es ist wirklich erschreckend, wie es eine App schafft, Menschen derart in ihren Bann zu ziehen, sodass sich jetzt ganze Psychologengruppen und Analysegruppen damit beschäftigen. Und es stark zu vermuten ist, dass diese App nicht nur im Sinne hat, uns Dinge zu verkaufen zu völlig überbilligten Preisen.
Auch mal was Gutes.
Sondern vermutlich auch uns ganz schön ausspioniert. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Und ja, wir haben einfach dafür, wie gesagt, nicht diese Reichweite, dass wir mit solchen Marketing-Tricks und Gags und sowas die Menschen erreichen. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr das weiterteilt, weitergebt. Und wir waren total happy, wie viele Menschen sich bis jetzt schon den Podcast vom letzten Mal angehört haben mit der Nathalie, der auch wirklich total schön war. Ich habe ihn selbst noch mal, ich glaube, sogar zweimal angehört, weil ich so immer wieder noch was Neues bei ihr mitgehört habe. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Und wir freuen uns, wie gesagt, auf eure Unterstützung weiterhin. Ja, unser Extra-Tipp ist eine Ölmischung. Und ich werde erst einmal die Mischung sagen und dann werden wir ein bisschen drüber reden, wofür man sie verwenden darf und kann. Du benötigst 30 Milliliter Mädesüßmazerat, 5 Tropfen Pfefferöl, den schwarzen oder den grünen, je nachdem, was du haben möchtest, 5 Tropfen Majoran, 3 Tropfen Lavendelpfeffer, also Sichuanpfeffer, und gegebenenfalls sollte dein Körper sagen, ich brauche etwas Kühlendes, dann darfst du in diese Mischung noch 2 Tropfen Pfefferminze reinmachen. Möchtest du die Mischung grundsätzlich ohne Pfefferminze machen und dir die Option frei halten, dann kannst du auch gerne einen Tropfen Pfefferminzöl in deine Hand machen, wenn du dir das Öl in die Hand machst und dich damit einreiben möchtest. Ja, für was ist diese Mischung alles gut, Eliane? Wir haben eben wieder festgestellt, meine Güte, die kann man für so viele Sachen verwenden.
Ja, also sie ist ja angelehnt an eine Studie, die wir mit Piper Nigrum gelesen haben. Da ging es ganz konkret um Nackenverspannungen. Also ein Thema, was viele von uns haben, mich eingeschlossen, die viel zu viel rumsitzt, die viel zu viel schreibt und liest und so Couch-Potato-mäßig und dann oft noch mit schlechter Haltung, ist, da muss ich muss wirklich fast täglich meinen Nacken mit ätherischen Ölen pflegen. Und da wird die also total passen, wenn man diesen sitzenden Beruf einfach dauerhaft hat und das dann so langsam merkt in der Halswirbelsäule oder im Nacken-Schulterbereich oder auch bei den Spannungskopfschmerzen, die dann entstehen können. Also dafür ist sozusagen, das wäre die oberflächliche primäre Anwendung.
Und dann haben wir Außerdem bemerkt, die wäre super bei Bauchschmerzen, bei Verdauungsstörungen und sie wäre auch super bei Erkältungskrankheiten, so um die Brust einzureiben, den Rücken einzureiben oder die Füße einzureiben. Also ihr seht, dass es durchaus machbar ist, so eine Mischung. Bitte schreibt euch doch keinen festen Namen oder keine feste Verwendungsmöglichkeit drauf, sondern versucht immer zu überlegen, für was kann ich so eine Mischung noch verwenden? Und dann werdet ihr noch viel freier sein und werdet noch viel mehr Freude bei der Anwendung der ätherischen Öle haben.
Ja, und eben weniger verschwenden, ne? Weil wir hatten gerade in einer Gruppe, die wir so ein bisschen betreuen, hatten wir gerade wieder das Thema, oh, ich habe so viele Öle und weiß gar nicht, wofür, wogegen. Und kann ich die jetzt nehmen, um irgendwelche Ameisen, Ratten oder sonst was umzubringen oder umzuleiten oder so? Klar, geht auch. Aber netter wäre es halt, gerade wo die Produkte immer knapper am Werden sind, die halt bestmöglich bei möglichst vielen Personen auch einzusetzen. Ja, ich hoffe, dass dieser kleine Rundumschlag um diese unglaublich vielseitige, ja, ist ja nicht eine Pflanzenfamilie, Duftfamilie vielleicht, und selbst die ist sehr unterschiedlich, dass die so ein bisschen die Augen öffnen konnte für etwas Vielfalt und für immer der Nase nach. Insofern wünsche ich schönes Wochenende. Bis demnächst, die Eliane.
Auch ich wünsche ein schönes Wochenende und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, bis dann, sagt die Sabrina.